Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und willkommen zu einer relativ spontanen Folge, die für unsere Verhältnisse jetzt einen vergleichsweise aktuellen Anlass hat, aber dazu kommen wir gleich noch. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad und jetzt begrüße ich mal wieder PS-Chef und de facto Co-Host Johannes Müller.
Hallo zusammen, hallo Ferdi.
Ja, in einer unserer ersten Folge, Johannes, da haben wir ja schon über die Reise-Enduros gesprochen, meandert, mehr oder weniger.
Ja.
Und heute wollen wir ja über Dualsport, wie du dann auch immer sagst, sprechen. Also wir werden da zwangsweise ein bisschen das Gebiet streifen, aber wir wollen jetzt nicht ein großes Remake machen oder sowas, aber das nur vorab.
Ja, es gibt natürlich einen sehr konkreten Aufhänger.
Genau.
Dazu, warum und ausgerechnet? Dualsport, ich sag ja immer Dualsport, ja, richtig.
Ja.
Gemeint ist natürlich die Alltags-Enduro, könnte man auch sagen. Die gute alte Alltags-Enduro, so,
ja.
Es mal gab und ja immer auch so nie ganz weg, aber irgendwie doch weg und jetzt aber wieder da, weil Suzuki DRZ 4S beziehungsweise natürlich 400 früher, ne?
Genau,
das ist
der Aufhänger und wir hatten das Thema ja schon lange, lange auf dem Zettel und ich würde jetzt auch sagen, wir starten vielleicht erstmal mit so einer Art oder wir versuchen es mal zu definieren, weil im Video zur DRZ, zur neuen, sagst du ja, also ich glaube, das kam so eher am Ende des Videos, den ganzen Tag Trails fahren und dann legal nach Hause fahren. Das war so für mich die griffigste Definition. Und wenn man jetzt an so deutsche Übersetzungen denkt, also ich finde, dass Reise-Enduro und Alltags-Enduro, das passt alles nicht so wirklich, finde ich, oder?
Naja, Dualsport passt insofern auch nicht so richtig, weil es ja so, also so richtig sportlich ist wiederum auch beides nicht. Das ist eigentlich die Kompromiss-Enduro, aber klingt auch nicht besonders gut.
Das für verkauft
mich,
sich nicht.
Ja, ganz schlechtes Marketing. kann alles ein bisschen, aber nichts richtig. Aber das umreißt die ganze Themenlage ganz gut. Also für mich greift der Begriff Alltags-Enduro eigentlich ganz gut, weil aus heutiger Sicht der wichtigste Aspekt ist natürlich die völlige Legalität dieses Fahrzeugs in Abgrenzung zu Sport-Enduros, die nie völlig legal sind oder bestenfalls fast legal sind oder sich in irgendeiner seltsamen Grauzone bewegen, sei es, weil Abgasgeräusch, Homologationswerte, Blinker, sind es die richtigen Blinker, hat alles eine E-Nummer, also komplexes Thema. Und die Alltags-Enduro ist eben eine Alltags-Enduro, weil sie völlig legal ist und aber trotzdem im Gegensatz zur Reise-Enduro, die, wie ich finde, meistens eben keine Enduro ist, ist die Alltags-Enduro noch als Enduro zu gebrauchen. Natürlich kann man mit einer Reise-Enduro auch Offroad fahren, aber ich finde den Begriff Reise-Enduro, da ist das Enduro unwahr. Und bei der Alltags-Enduro ist es noch wahrer.
Mhm.
Weil wir natürlich erstmal per se dann auch eher von einem Einzylinder sprechen. Also so typische Vertreter dieser Gattung waren eben immer die DRZ400, davor DR650, DR600, davor XT, Honda XL, whatever. Soft-Enduro,
ja,
könnte man auch sagen, ja?
Ja, also ich würde auch sagen, so dass diese Geschichte, diese, ja, sofern man sie als Geschichte bezeichnen will. Ja, das ist ja so im Schwerpunkt diese 80er, 90er, frühe 2000er umfasst, oder?
Ja,
könnte man das
ja,
so
würde ich auch sagen. Also Hochphase durch die 90er durch vielleicht, wo auch die Leute auf der Straße noch, also im Alltag eben auch mit Enduros rumgefahren sind.
Ja.
Mein erstes Motorrad war eine Suzuki DR 350 und mit der bin ich halt einfach, die bin ich nicht als Enduro gefahren in erster Linie, sondern mit der bin ich halt einfach, das war mein Motorrad und fertig. Ja,
ja, eben.
So, und das war auch ein gutes Motorrad und die war völlig legal und so waren DRZ'en, also die normalen 400S waren immer legal und DRs waren legal und XLs waren legal und die harten Enduros, also irgendwelche EXCs und LC4 Super Competition und irgendwelche XRs und TTs und WRs in Abgrenzung davon waren erstens meistens nicht offen eintragungsfähig oder nicht völlig offen eintragungsfähig und zu laut und haben natürlich auch einen ganz anderen Wartungsaufwand, was sie eben zu und sind aber dafür halt auch leichter, was sie aber eben nicht mehr so alltagstauglich machen oder nur noch sehr eingeschränkt alltagstauglich.
Ja, das wollte ich sagen. Also das, ich würde es jetzt nicht als hartes Kriterium sehen, aber das kommt natürlich mit dieser Straßenlegalität noch dazu, dass diese Alltagsenduros in der Regel halt auch deutlich haltbarer sind und zuverlässiger sind als jetzt eine Sportenduro, die halt dementsprechend spitzer konfiguriert ist.
Die auch anstrengender ist, genau, und die auch viel fordernder ist, sei es fahrerisch oder auch halt im Wartungsaufwand, genau.
Ja ich habe die Präsentation, habe ich gesehen, war ja in Oregon. In
ja, ich möchte übrigens zu Protokoll geben,
da möchte man
die Hand für diese Präsentation gehoben habe, bevor klar war, wo die sein würde. Das war ein Glückstreffer. Ja, der richtige Ort, um so ein Motorrad zu präsentieren natürlich, ne?
Ja, ich fand auch die Headline sehr treffend, DRZ, die richtigen Zutaten.
Ja, die Alliteration kannst du dir nicht vom Brot nehmen lassen, natürlich. Nee.
Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen jetzt nicht zu viel nochmal wiedergeben, weil es gibt ja nicht nur den Fahrbericht, du hast auch ein schönes Video, wie gesagt, gemacht auf YouTube, was gerade erst online ist. Trotzdem, wie ist denn so was hast du mitgenommen von der Präsentation? Weil du kennst ja, wie gesagt, die alte sehr, sehr gut.
Ja, da hole ich, also das ist natürlich noch ein ganz anderer Aspekt. Also ich weiß gar nicht, ob wir zwei, Ferdi, schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen haben, wo ich nicht habe irgendwie fallen lassen im Halbsatz, dass ich ja stolzer Besitzer einer DRZ bin. Also das ist ja mein Herzensmotorrad. So.
Ja, ich glaube, du hast es oft genug auch nicht erwähnt. Ja, ja. Also.
Ah, okay, Tatsache. Also ich bin Teil des Kults. Und es ist auch wirklich kein Zufall, dass ich so eine DRZ habe. Ich selber habe ja die Sportversion, also noch eine alte mit Kickstarter, eine der allerersten, Baujahr 2000. Und ich besitze die jetzt auch schon 10 Jahre. Und das ist das dankbarste Motorrad, das ich je hatte. So kann ich wirklich sagen. Die besonderen Qualitäten einer DRZ, ich selber weiß sie sehr zu schätzen und habe ganz bewusst aus dem Grund diese gekauft, aber auch ganz bewusst eine Sportversion gekauft, die wiederum nicht offen zulassungsfähig ist, also die genau das eigentlich nicht mitbringt. Aber diese unbedingte Robustheit und diese unkomplizierte Zähigkeit, die diese DRZ mitbringt und die auch alle DRZen haben und die im besten Fall auch alle Alltags-Enduros, Dualsport-Enduros haben, die habe ich eben gesucht. Was die Sportversion halt mitbringt, ist eine verglichen mit einer normalen Alltags-Enduro halt doch deutlich höhere Offroad-Fähigkeit und auch höhere Leistung eben und weniger Gewicht. So. Und da sind wir dann auch schon mittendrin in diesem ganzen Spannungsfeld. Wie viel Enduro ist denn so eine Alltags- oder Dualsport-Enduro noch? Mhm. Ja, um den Rahmen da mal noch von daher abzustecken. Was habe ich mitgenommen aus Oregon? Also mit der Vorgeschichte, wie ich sie habe, über die Sportversion kommt, war natürlich klar, dass die neue DRZ 4S als Nachfolgerin der 400S, also der Alltagsvariante, die damals legal 40 PS hatte und circa gut 140 Kilo fahrfertig wog, also 10 PS weniger und sagen wir mal 15 Kilo mehr als meine, wog ja schon die normale Straßenversion und die neue, wie hat ja jetzt nur, Achtung, Anführungszeichen, nur 38 PS homologiert oder hat eine Leistung von 38 PS, die ist homologiert und wiegt sogar 151 Kilo fahrfertig. Jetzt ist natürlich eigentlich eine Enttäuschung, was diese zentralen Eckdaten Leistung und Gewicht angeht, fast vorprogrammiert. Habe ich aber so nicht erlebt. Die 151 Kilo sind im Betrieb natürlich präsent verglichen mit einer Sport-Enduro, die, sagen wir mal, 115 oder 120 Kilo wiegt. Aber nicht so negativ, wie der Zahlenwert allein das suggeriert. Also wenn du da mit so einem schönen Trail lang fährst, Schotterstraße sowieso völlig unkritisch und auch auf einem Trail und auch in, sagen wir mal, leichtem bis mittleren Gelände ist das noch passabel. Und damit natürlich viel, 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 viel besser als jede Zweizylinder-Enduro.
Ja.
Also das ist der eigentliche Punkt.
Also ich würde auch sagen, wenn du dich von der anderen Seite näherst, also eher aus Richtung Straße, sage ich mal,
richtig,
dann sind 150 Kilo verdammt wenig. Also genau. Dann sind die meisten Konkurrenten, wenn man sie so nennen kann, wir kommen da noch dazu, dann haben die ja eher 170 Kilo plus, 180.
Ja, also wenn wir von Zweizylindern reden, ist das nächst leichtere Motorrad eine Aprilia 660 oder eben die Tenere und die wiegen ja dann 200 Kilo.
Ja.
Ja.
Also ja, ich dachte jetzt so an die Richtung, die, jetzt muss man ja sagen, die alte 390 Adventure von KTM oder so eine Himalayan, ja, oder sowas.
Aber nehmen das wir ist doch mal das naheliegendere mit dem 21, also immer 21 Zoll Vorderrad ist ja, für mich gesetzt an der Stelle, ja, formal. Und dann haben wir natürlich die KTM-Plattform, also 690er Husqvarna 701, die ja nur unwesentlich schwerer sind. Also die haben dann so 160, 165 Kilo. Das ist nicht so viel mehr im reinen Gewicht, aber was das Offroad-Handling angeht, ist so eine DRZ dann deutlich besser auch noch als die.
Ja.
Jetzt nicht, was das Potenzial des Fahrzeugs zum harten Schnellfahren angeht. Da hat die KTM das potentere Fahrwerk und natürlich auch, ja, keine Ahnung, 30, fast 40 PS mehr. Aber auf dem Trail, wenn es langsam wird und das etwas technischer, dann ist eine DRZ handlicher und leichter zu fahren als die KTM. Und zwar deutlich. Und da halte ich für ganz maßgeblich Massenzentralisierung und rotierende Masse der Kurbelwelle. Also das spürst du. Den kleineren Motor spürst du Offroad überproportional stark. Mhm. Auf einer Schotterstraße würde ich sagen, hält sich das die Waage zu der KTM-Plattform. Also ohne den direkten Vergleich gefahren zu sein. Aber Popometer sagt, das hält sich auf Schotter die Waage. Und sobald du dann auf den Trail abbiegst oder sogar, ich sag mal so Unterholz, sind die Stärken der DRZ größer als diese 10 Kilo Gewichtsunterschied auf den ersten Blick auf dem Datenblatt suggerieren.
Mhm.
Ja.
Ja,
ganz aber, wichtige Feststellung. Trotzdem, ja, über den Preis müssen wir dann später reden an der
ja,
Stelle.
Ja, ich wollte auch eigentlich über die Konkurrenz, wie gesagt,
genau,
auch
genau, also die Einordnung in dem Umfeld später, ist da wichtig.
Genau.
Ja. Denn natürlich ist so eine 690er, 701er Plattform die andere Dualsport,
ja,
Plattform, das, der große andere, der das bespielt, so zusammen, ja, mit nach unten der Honda CRF 300.
Ja.
Dazwischen muss man die DRZ sehen und das ist auch das Feld der Dualsport-Alltagsenduros gerade. Also CRF 300 mit Rally, dann Voge macht ja auch was in der Klasse, Voge 300 irgendwas, wie heißt das Ding? Und also auch die Einzylinder-Reise- oder Alltagsenduro und eben die KTM-Plattform darüber. So, ja. Die muss man dazwischen sortiert sich die DRZ ein. So.
Ja. Ja gut, wenn wir es jetzt eh vorweggenommen haben, dann machen wir es auch komplett, was ich mir dann auch noch notiert hatte. Wie du sagtest, alles darüber sind eigentlich dann schon fast Reise-Enduro-Twins. Und
ja, wenn es ein Zweizylinder ist es in meiner Welt keine Enduro, ja, mehr und dann auch keine Dualsport- oder Alltags-Enduro. Dann ist es eine Reise-Enduro, von der ich immer meine, ja, dass sie sich nicht Enduro schimpfen sollte.
Ja. So. Und was
Achtung,
da
persönliche
noch
Meinung.
Was da noch mit dazu kommt, sind wie gesagt die Royal Enfield Himalayans, die finde ich für mich aber jetzt auch keine Alltags-Enduro sind, allein deshalb, weil sie eben auch wieder Windschild und ja, die sind einfach nicht so aufs Wesentliche reduziert, würde ich jetzt behaupten, wie so eine CRF oder eben eine DRZ.
Ja, das ist ein interessanter
Punkt. Aber das ist so ein bisschen
Punkt.
Persönliche.
Nee, aber du sprichst da einen interessanten Punkt an, denn anders als ein Adventure-Bike oder also auch ein kleines Adventure-Bike, wo dann natürlich die KTM 390 Adventure reinkäme oder auch die Himalayan, wie du sie nennst, ist eine Dualsport-Enduro eben kein, oder Dualsport-Alltags-Enduro kein Adventure-Bike, das also diesen unbedingten ab Werk, diesen Langstreckenaspekt und diesen,
ja,
Weltreiseanspruch sozusagen erstmal mitbringt. Natürlich kann man aus einer Alltags-Enduro ein Weltreisemotorrad, ein Adventure-Bike machen mit Modifikationen. Ich sehe, das ist interessant. Die Himalayan sehe ich mehr als kleine Reise-Enduro, wie auch die KTM 390 Adventure. Wobei die ja jetzt auch wiederum eine 390 Enduro bringen, die wiederum,
ja,
eine Dualsport wäre.
Das ist genau nämlich der Punkt, wo es nach meiner Meinung nach auseinandergeht, ja.
Genau, also da lohnt es sich nochmal zu differenzieren. Eine DRZ ist eben keine Reise-Enduro. Man kann aus einer DRZ aber sicherlich aus der alten schon wunderbar eine machen mit großen Tanks und
ja, ist ja typisches Fernreisemotorrad auch dann, ja.
Den Rallye-Tower, so.
Ja, Safari-Tank und so weiter.
Genau, und da spielt natürlich auch die Motorcharakteristik dann eine Rolle. Auch jetzt wieder in Abgrenzung beispielsweise, es gab ja auch mal von Honda die CRF 450L, Also die legale,
ja,
dualsportmäßige 450er, die ja eine Wettbewerbsplattform ist, die auf Straße umgemünzt wurde. Und die war ja auch homologiert mit, was hatte die, 38 PS?
Sowas um den Dreh, um die 40 habe ich.
Also es war deutlich unter 40 und der Motor war, was die Spitzenleistung angeht, passabel, aber das war ein ganz katastrophal fahrbarer Motor. Also das war im tiefsten Herzen noch so ein 450er Wettbewerbsmotor ohne nennenswerte Schwungmasse, sehr nervös, sehr hibbelig und überhaupt nicht schön zu fahren, ja, und auch immer am Ausploppen. Und also die war der Versuch, Honda aus einer Wettbewerbsplattform eine Alltagsenduro zu machen, und der war dann auch noch sehr teuer und gar nicht mal so gut motorisch. Fahrwerk, ja, war super, aber das spielte. Aber das ist auch eine schöne Abgrenzung jetzt nochmal.
Ja, also für mich ist, also gerade bei der Honda CRF 300 und 300 Rally, das ist für mich eben die, ja, da ist die Abgrenzung schon vom Hersteller so einfach definiert, aber
ja,
da spielen für mich eben auch rein, so warum halt jetzt so eine KTM 690 irgendwie so lange Zeit der letzte Mohikaner war, so der diese Dualsport-Flagge hochgehalten hat, wenn auch sehr hochgezüchtet, weil diese ganzen anderen, so eine F650 GS, später G650 GS oder, ja, eine Yamaha Tenere, das waren ja alles dann schon diese, keine Dualsport mehr eben, sondern das war eben schon eine kleine Reise-Enduro, ja, oder ein Adventure-Bike oder wie auch immer. Also du hattest auf jeden Fall diesen Aspekt Tourentauglichkeit. Und das ist, finde ich, genau die Abgrenzung, die eine Dualsport eben nicht hat.
Ja,
also da lohnt sich es genau hinzugucken.
Ist ein bisschen auch Wortklauberei, aber im Grunde haben wir das Feld, glaube ich, ganz gut abgesteckt jetzt damit.
Ja.
Die Fragen, wie weit komme ich damit? Will ich damit so weit fahren? Gibt es, ja, Windschutz? Ist vielleicht eine Gepäcklösung ab Werk vorgesehen? Auch vielleicht auch die Frage, packt man Koffer dran oder packt man Softbags dran? Also da,
ja,
ja, aber das sind alles die Punkte. Ja.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Um das noch ein bisschen abzurunden, wir wollten ja auch noch über Preise sprechen. Also die CRF 300 hat, also nicht die Rallye, die normale, hat einen Listenpreis von 6.100 aktuell. Die künftige 390 Enduro, die auch übrigens als Dualsport gelistet ist bei KTM auf der Webseite.
Er schreibt, nutzen Sie den Begriff,
ja,
tatsächlich?
Die haben, ich meine, die 690 läuft unter Travel.
Aha.
Muss man auch nicht verstehen. Also so viel zum Thema.
Die 690 wäre dann Travel. Das ist auch kurios.
Ja, wo sonst ja die 97, 98 und so. Egal, die läuft jedenfalls unter Dualsport. Die ist für 6.299 gelistet. Und die 690 jetzt wiederum als Vergleich 12.499. Das weiß man ja, dass die recht teuer sind.
Ein Listenpreis.
Gut, Listenpreis,
die Listenpreise sind bei KTM natürlich gerade mit einem ganz großen Sternchen zu versehen, ne?
Ja, schon. Und die DRZ4S. DRZ4S, genau, die DRZ4S.
Muss mich selbst noch dran gewöhnen, ne?
Ja, die steht jetzt nämlich drin für 9.699 in der First Edition. Da sind dann, meine ich, schon irgendwelche Handguards mit dabei. Und
zu teuer, sagt das Internet.
Ja,
und Sie haben recht.
Das ist der Punkt,
ja. Der Preis ist natürlich problematisch. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Vor allem, weil sich halt auch, also eine DRZ war ja nie billig. Auch damals war eine DRZ kein billiges Motorrad.
Mhm.
Das ist auch kein billig Motorrad. Du hast noch keine Frage gestellt, aber ich habe schon direkt das Gefühl, dazu was sagen zu müssen. Und sie ist auch heute kein billiges Motorrad. Aber das Umfeld hat sich halt dahingehend verändert, dass wir jetzt so Player wie die CRF 300 haben,
ja,
die eben ein billiges Motorrad ist. Sowohl von der Machart als auch vom Preis. Und dann hast du halt auch Voge, die ja auch ein billiges Motorrad ist.
Die dann nochmal 2000 Euro billiger ist als eine Honda.
Ja, und,
also
und
da hast du dann eine 4 ganz vorne stehen.
Eine 4, oh Gott. Boah.
Aber
und
ist
die
halt,
haben ja sicher auch, ja, 25 PS oder so, ne? Sowas in der Größenordnung.
Ja.
Also, um da vielleicht mal direkt was dazu zu sagen, es soll jetzt kein Testbericht sein, aber die DRZ hat eine Qualität, die eine CRF 300 nicht hat. Also, die motorische Qualität obwohl der Motor nur in Anführungszeichen 38 PS hat, Achtung, Euro 5 Plus Motor, und der im tiefsten drin, also die Kurbelwelle und der Zylinder sind identisch, alles andere ist anders.
Ja.
Aber das zeigt trotzdem auch, dass der tiefste konstruktive Kern quasi der gleiche geblieben ist. Auch die Abmessung des Motorgehäuses, obwohl auch da ganz viel verändert wurde. Aber ganz tief drin ist es der alte Motor, eben jetzt mit Benzineinspritzung und zwei Katalysatoren. Und der hat noch den gleichen Charakter und dieser Charakter ist einfach zupackend, drehmomentstark, weich und geschmeidig und relativ vibrationsarm und kraftvoll. Und das, kraftvoll für 38 PS natürlich, ja. Und das ist damit der Honda weiter voraus. Oder der Unterschied zur Honda ist größer als 100 Kubik und 10 PS Nennleistung, das suggerieren. Du fühlst dich auf einer DRZ adäquat motorisiert und auf der Honda nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das gerade in der Gewichtsklasse, es ist ja völlig logisch, dass da 10 mehr PS prozentual.
Ja, das sind quasi 25% auch, ja. Und wahrscheinlich 30% Drehmoment. Und das ist der Unterschied zwischen passt und passt nicht.
Ja.
Und so ist es auch beim Fahrwerk. Es ist zwar 2-3 Jahre her, dass ich die L gefahren bin, aber die ist natürlich ein totales, es ist fast kein Geländemotorrad. Ja, die Federwege sind lang, aber die ist so weich und völlig unterdämpft und total, also wirklich.
Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, auch vom
inadäquat.
Aus dem Kollegenkreis, dass man da im Prinzip, wenn man da mehr als, keine Ahnung, 60 Kilo oder mehr als 50 Kilo wiegt, dann, also dann musst du erstmal in ein neues Fahrwerk investieren.
Genau, das CRF-Fahrwerk ist für 50 Kilo ausreichend, ohne Gepäck. Und das DRZ-Fahrwerk ist auch sehr weich und sehr komfortabel, aber hat eine Qualität und auch eine Reserve, wie sie die CRF nicht hat. Also sie bietet auch viel mehr, aber sie kostet halt auch so viel mehr, dass natürlich alle sagen, Moment mal, das Gefüge scheint mir nicht zu stimmen.
Ja.
Mein Eindruck ist halt auch, also so eine DRZ ist von so einer Langzeitzähigkeit und Qualität geprägt, wie sie vielleicht die CRF hat, weil sie eine Honda ist.
Mhm.
Aber die halt auch Geld kostet in der Herstellung. Die DRZ wird in Hamamatsu gefertigt, im Suzuki-Stammwerk.
Die CRF ist aus Thailand, oder?
Thailand, ja. Die Thailand-Hondas sind gute Motorräder, da lässt sich nichts sagen. Aber die DRZ wird halt in Japan gemacht. Also mein Eindruck ist der, das ist natürlich für das neue Motorrad jetzt eine stumpfe Mutmaßung, ich kann es nicht belegen. Aber ich glaube, wir werden in 10 Jahren feststellen, dass die neue DRZ 4S die gleiche Qualität hat wie die alte. Aber davon hat halt erst der dritte oder vierte Besitzer von dem Motorrad was. So.
Ja. Aber ich meine, jetzt sind wir ja eh wieder zurück beim Test, bei deinen Eindrücken aus
Oregon. Was musste man natürlich schon dazu sagen. Also es ist ein super Motorrad, das sehr teuer ist. So.
Ja, nee, ich wollte da weiter drauf eingehen, weil ich würde jetzt, ich bin jetzt kein, also es ist mir qua des Segments natürlich ein super sympathisches Motorrad, aber ich habe jetzt da wirklich keine große emotionale Verbundenheit. Aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht, dass das wirklich hier nur alter Wein in neuen Schläuchen ist. So hier mal schnell Einspritzung draufgeklatscht, das glaube ich nicht. Also du hast ja auch erwähnt, allein schon mit Euro 5 Plus Abstimmung, mit ABS, mit einem Offroad ABS, mit Fahrmodi. Da hat sich doch einiges getan.
Also natürlich nichts davon ist für die Leute, die schon so einen alten Schleifer haben und eine gute alte DRZ haben, gibt's eigentlich fast keinen Grund, die neue zu kaufen.
Das wäre weil, jetzt die Frage, ja, weil Punkt. Ich so. Denke auch, weil die Leute, die sowas fahren, die sagen halt, ich brauche keine Traktionskontrolle bei 38
PS. Das muss jeder mit sich ausmachen.
Ja.
Wenn ich jetzt keine DRZ hätte, würde ich trotzdem auch nicht zur neuen greifen, weil da stimmt mir das Preisgefüge nicht. Aber wenn ich jetzt unbedingt genau das wollen würde, eine robuste, relativ einfache, trotzdem dann auch moderne, mutmaßlich sehr langzeithaltbare, unkomplizierte Maschine, dann ist es genau die DRZ. Und auch in der Qualität. Wenn ich also sage, mir ist die CRF zu schwach, zu billig in dem, was sie verkörpert. Und also auch, ist ja ein sehr einfaches Motorrad. Die DRZ bietet motorisch und vor allem beim Fahrwerk und auch bei der Bremse und auch bei den Ausstattungsoptionen viel mehr. Aber sie kostet ja auch viel mehr. Aber in dieser Nische sitzt sie allein, weil die KTM nicht diese unbedingte sagen wir mal, bombensichere, bulletproof, also kugelsichere Zuverlässigkeit hat. Ja, ja, in den Adventure-Formen fragt jeder Zweite, wie krieg ich die Benzinpumpe oder Benzinpumpe, Einspritzdüse bei sich 90, ist ja so ein typisches, damit bleibst du auf der Weltreise liegen, Phänomen. Da schätze ich eine DAZ besser ein. Die Frage ist natürlich, ob das dann wert ist. Ja, also, weil andererseits, die 690er sind ja auch im Gebrauchtmarkt ganz anders verfügbar jetzt als neue DAZ-en eben.
Ja.
Und die alten sind halt schon sehr alt, ist der Punkt. Also, wenn du eine alte hast, die gut ist, ist das toll. Aber die allermeisten alten sind ja nicht gut. Ja. So, und da liegt jetzt genau das Problem. Es ist ja nicht jeder bereit, so ein Motorrad durchzuschrauben, um es dann zu benutzen.
Ja.
Und das muss man auch sagen, gute, alte, gepflegte sind halt auch viel zu teuer. Ja?
Ja.
Also, man muss es sehr differenziert betrachten. Die Technik selber, die sie jetzt in die neue eingebaut haben und der Aufwand, den sie betrieben haben, der ist viel größer als das schiere Vorhandensein einer Benzineinspritzung jetzt suggeriert. Also, der Rahmen ist neu, zwei Oberzüge, witziger, aber der untere Teil des Rahmens baut schon identisch. Das Motorgehäuse ist neu, baut aber identisch. Aber also sie haben sehr viel auch Thema innere Reibung, Kurbelgehäuseentlüftung. Es gibt eine neue Schwinge. Der Zylinderkopf ist komplett neu, also Titanventile beziehungsweise Natrium gefüllt, Auslass, feine Technik. Also sie haben wirklich, der Feinschliff ist so nerdig japanisch. Also Suzuki kart dann zu der Präsentation. Ich habe noch nie so viele japanische Ingenieure bei einer Präsentation gesehen wie bei der DAZ. Die sind wahnsinnig stolz auf das Motorrad. Die haben auch wirklich einen großen Aufwand betrieben. Nur von außen betrachtet siehst du viel davon auf den ersten Blick nicht. Und das macht es halt echt undankbar
auch. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch so viele dahingesetzt, um das zu unterstreichen. Aber ich finde, das ist aber auch wichtig, weil die Kritik ist ja nachvollziehbar, dass man auf den ersten Blick sagt, ja, was hat da jetzt so lange gedauert und warum kostet das so viel?
Genau. Und dann auch noch das Causa 5-Gang-Getriebe, ja? Also, ja, der große alte Kritikpunkt an der DAZ war, und das ist auch der wahrscheinlich habhafteste Kritikpunkt, die hat ein enges Motocross 5-Gang-Getriebe. Also, sie hat 5 Gänge und die sind super eng beisammen. Das ist total geil, wenn du damit auf der Motocross-Strecke fährst. Oder wenn du sie halt mega kurz übersetzt fürs Enduro, dann passt das. Aber ein enges 5-Gang-Getriebe ist einfach total ungeeignet für Straßenfahren. Und das haben die nicht korrigiert. Es gab anfangs mal Meldungen, das war eine Ente, dass sie das korrigiert hätten, dass es jetzt ein weit gespreiztes 5-Gang-Getriebe in Overdrive gäbe. Mhm. Ist nicht so, die haben einfach nur die Sekundärübersetzung verlängert. Das ist ein moderates, also das kaschiert dieses Problem so ein bisschen, aber es kaschiert es halt nur, das Problem bleibt ein Problem. So ist es halt so, wenn du kniffliges Enduro fährst, ist der erste zu lang und der fünfte immer noch zu kurz. Diese Motoren gehen nicht kaputt, wenn man sie dreht. Du kannst den ganzen Tag kurz vorm Grenzer rumfahren, der geht nicht kaputt, aber ist halt auch ungeil. So.
Das erinnert mich in Teilen sehr an meine 650er BMW, die ja auch nur ein 5-Gang-Getriebe hat und und die ist ja auch kürzer übersetzt als jetzt die GS-Modelle. Und da ist es eben auch so. Ich bin schon, keine Ahnung, 20.000 Kilometer langsam mit der gefahren und ich suche regelmäßig noch der linke Fuß den sechsten Gang, weil du einfach ab 90, 100, 110 gefühlt so hoch drehst und trotzdem kann die den ganzen Tag bei 130 auf der Autobahn fahren und könnte auch schneller, aber dann wird es halt wirklich ungemütlich.
Ja.
Also insofern kann ich das nachvollziehen und gleichzeitig denke ich mir, ja gut, also irgendeine Kleinigkeit hast du halt immer.
Sie haben da eine Chance verpasst. Und natürlich ist es so, also wenn die jetzt schon diesen Aufwand betreiben, fragen natürlich alle zu Recht, ja, hätte man das nicht noch machen können? Ich denke, ja, hätte man machen müssen. Aber dann wäre sie sicherlich auch noch teurer geworden. Weil sie wollten natürlich das schmale Motorgehäuse erhalten. Da musst du sagen, müsst die Übersetzung anpassen. Also man hat den Aufwand nicht betrieben.
Ja, das sind wahrscheinlich Gründe wieder dahinter, die man dann als Laie vielleicht auch sich einfacher vorstellt, als
mag,
es dann...
Mag auch sein. Ja. Also, ist, was es ist. Trotzdem nochmal die Feststellung, also das, was das Motorrad ist, ist eigentlich ein sehr stimmiges, rundes, auch smartes Paket. Also du hast halt auch einen gescheiten Tacho und natürlich brauchst du, um nochmal jetzt auch auf die Kaufgründe für die neue zurückzukommen, natürlich brauchst du keine Traktionskontrolle, schon gar nicht auf der Straße bei 38 PS. Andererseits, der Gravel Mode, sie haben erstmals eine Offroad-Traktionskontrolle und die ist auch erstmals bei einem japanischen Motorrad sehr gut. Meistens haben japanische Motorräder ja, pardon, beschissene Offroad-Traktionskontrollen. Und die hier ist richtig gut. Also die kappt bei Schlupf nicht den Vortrieb, sondern die moduliert den Schlupf. Also die lässt quasi doppelte, so circa, weiß nicht, 1,5-fache Schlupf zu, also Raddrehzahl, und minimiert die Wahrscheinlichkeit des Abflugs. So. Mhm. Aber trotzdem, also es dreht noch durch und das brauchst du ja Offroad.
Ja.
Und das ist echt gut. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, brauche ich das? Soll ich allein dafür so viel Geld ausgeben? Nein, allein dafür nicht. Aber wenn man schon das neue Motorrad hat und macht und ein neues Motorrad will, weil man nicht 20, 25 Jahre alten Scheiß spazieren fahren will, dann ist das ein cooles Feature. Genau ja, wie viele andere coole Features an dem Motorrad.
Ja, also für mich, ja, ich meine,
und so ist es natürlich auch mit der Benzineinspritzung. Also natürlich funktioniert die Benzineinspritzung 1000-mal besser als die besteingestellte Vergaser DAZ je funktioniert hat. In dem Spektrum aus Kaltstart, Verbrauch auch. Und natürlich ist sie sauber. Also den Aspekt sollte man ja nicht von der Hand weisen. Also will ja auch nicht jeder mit so einer cutlosen alten Mistmöhre rumfahren und Dreck machen. Ja, also das verstehe ich mittlerweile echt gut. Und das neue Motorrad ist sauber. Ja,
ja, also ich finde das sehr schön, was du vorhin auch gesagt hast, weil so kam es mir auch vor, dass die neue DRZ jetzt tatsächlich in so einer Nische sitzt, aber da auch alleine sitzt, weil eben die Honda so ihre Fans
sehr schmal.
Hat.
Die Nische ist sehr schmal,
natürlich,
das muss man schon sagen.
Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt auch von mir ausgehe, wenn ich jetzt meine 650X nicht hätte, ganz ehrlich, dann wäre das genau so eine Art von Motorrad, was ich gern hätte, weil mir die KTMs einfach charakterlich auch nicht so passen. Natürlich, weil
jetzt,
die teilweise
das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Aber, ja, jetzt nimm zum Beispiel die 390 Enduro. Also die wird ja, formal wird kein anderes Motorrad so nah an der DRZ sein wie die 390 Enduro. Also
ja,
die hat
die
lange,
so
aber nicht
direkteste.
Genau, nicht ultra lange, aber lange Federwege. Also die DRZ ist ja auch ein bisschen weniger hoch als jetzt eine 450er Sport Enduro. Nur ein bisschen, aber immerhin ein bisschen. Und halt normale Tankgröße im weitesten Sinne, also eben nicht 6,5 Liter, sondern 9. Normale Tankgröße, eine richtige Zwei-Personen-Zulassung, ja, einen richtigen Tacho, ABS und eben auch eine Traktionskontrolle. Da wird die 390 Enduro also am nächsten dran sein. Und die wird ja sogar ein paar PS mehr haben. Der 390er Motor hat ja sogar 45 PS und das wirst du auch merken. Also die wird besser gehen. Aber das ist jetzt natürlich nur eine Mutmaßung, aber eine Mutmaßung, die auf jeglichem Erfahrungswert und jeglichem Stammtischwissen, das ja nicht völlig nur Fantasie ist, basiert und die ist. In einer Weile wird die KTM nicht dieselbe Qualität offenbaren wie die Suzuki. Das wird so sein, auch wenn das jetzt eine Mutmaßung ist, aber das ist eine informierte Mutmaßung. Ja,
ja, also würde ich mich anschließen. Und
so eine 690er, die ist Offroad natürlich schon dann nochmal ein anderes Kaliber. So, die ist jetzt auch, das ist ein sehr gutes Motorrad. Auch vor allem ein Motorrad mit einem sehr guten Fahrwerk. Also eins muss man sagen, das Suzuki-Fahrwerk ist auch so gut, wie ein 10.000 Euro Fahrwerk sein muss. Ja? Das hat eine gute, auch wenn es sehr weich ist, nicht Härte mit Qualität verwechseln. Das Suzuki-Fahrwerk ist weich, aber hochwertig. Und das KTM 690er Fahrwerk ist zum Beispiel auch ähnlich hochwertig, nicht besser allerdings, und aber schon grundstraffer. Also was vielleicht, wenn du mit Gepäck fährst, eigentlich auch sinnvoll ist. Aber die 390er Fahrwerke erreichen bei weitem nicht diese Qualität. So war es bei der Adventure. Kein schlechtes Fahrwerk, aber bei weitem nicht diese Qualität. Irgendwo muss der Preis ja auch herkommen. Ja, und in dieser Suzuki steckt halt einfach eine Feinschliff und eine Tiefenqualität, die diesen Preis zumindest ein Stück weit entschärft.
Ja, so. Oder wo man ihn sich vielleicht ein bisschen schönreden.
Ein bisschen muss man sich's auch schönreden, ja. Und ehrlicherweise, und das ist jetzt vielleicht mal noch ein ganz anderer Aspekt, man muss sich natürlich auch das Dualsport Enduro-Ding in unseren Breitengraden ein bisschen schönreden.
Da wollte ich gleich.
Da
ja,
müssen
perfekt.
Wir noch hin, ne?
Da müssen wir noch hin, da aber perfekt. Hin. Da kommen wir jetzt wieder zusammen. Ich wollte noch ganz kurz das Thema reinbringen. Wir hatten ja in der letzten Wundertüte was, glaube ich. Da hatten wir ja kurz das Thema Elfenbeinturm, in dem wir sitzen.
Ja.
Und vor ein paar Wochen war ich beim Enduro-Treffen im Weserbergland und da war nämlich auch, das war für mich wieder sehr spannend, weil da waren eben neben so üblichen Verdächtigen Tenere, GS, Afrika Twin und so weiter, da waren auch ganz viele eben dieser besagten 80er, 90er KLR und
Kawasaki nicht vergessen, DSZ, ja.
Alles Mögliche, eben diese typischen alten Alltags-Enduros. Und dann habe ich schon gemerkt, ja, also das, was der Markt hergibt, was im Markt aufgeführt ist, das spiegelt auch nicht unbedingt die Realität wider, was die Leute halt fahren. Und das ist dann für mich so die Frage, für wen ist dieses Motorrad? Was ist eigentlich dieser Einsatzzweck? Und jetzt kommen wir vielleicht zu dem,
ja,
genau zu der Frage, ja, kann alles ein bisschen, kann nichts gescheit? Also was macht man damit, so ein Motorrad?
Was macht man damit? Also, puh. Also natürlich ist klar, dass du, wenn jetzt auf die DRZ bezogen, aber insgesamt auf das Konzept Alltags-Enduro, natürlich ist eine Enduro ein viel schlechteres Straßenmotorrad als ein Straßenmotorrad. So, ja. Auch eine Alltags-Enduro ist ein viel schlechteres Straßenmotorrad. Du hast natürlich viel zu lange Federwege, die du nie brauchst, die natürlich viel Komfort machen. Du hast ein großes 21 Zoll Vorderrad, das natürlich ein ganz weiche, geschwungene Bögen fahren will, das aber natürlich eigentlich gar keinen Grip hat. So, also du kannst darauf gar nicht richtig in die Kurve bremsen. Und du fährst auf so einem schmalen Dackelschneider 120er Hinterrad rum, das natürlich auch eigentlich gar keinen Grip hat. Und natürlich sind auch also Dualsportreifen, so 50-50 oder 70-30 Reifen, sind natürlich auch immer irgendwie ein fauler Kompromiss eigentlich.
Ja.
Also, ja, genau, so kannst du das natürlich sehen. und dann sitzt du auch noch viel zu hoch. Die meisten Leute sind ja viel zu klein für diese Motorräder. Also ich bin knapp 1,70 und bin eigentlich viel zu klein für so ein Motorrad. Ja? Ich habe gelernt, damit zu leben, aber die meisten akzeptieren das ja gar nicht.
So. Ich habe gelernt, damit zu leben.
Ja, also objektiv spricht eigentlich wenig davor. Auf der anderen Seite hast du natürlich in der Stadt ein sehr wendiges, leichtes, gut parkbares Motorrad. So. Und du hast natürlich immer dieses Handling eines vergleichsweise leichten Motorrads. Als Straßenmotorrad ist es sehr leicht. Dann gibt es ja eine Menge Leute, die sagen mir, langen 40 PS sowieso, und so druckvolle 40 Einzylinder PS sind ja eigentlich auch cooler als so drehorgelige 40 PS von irgendeinem reinen Zweizylinder. Also motorisch ist das schon eigentlich auch cool irgendwie. Dann hast du aber halt, ja, wenn wir jetzt mal ausblenden, dass das Fünfganggetriebe irgendwie kompromissbehaftet ist. Aber es gibt ja Leute, die fahren auch nie schneller als 90 in ihrem normalen Alltag. So, also ist eigentlich ein cooles Motorrad, um, ich sag mal, damit an die Uni zu fahren. Aber als Reisemotorrad ist es eigentlich so, wie es ist, auch erstmal nicht so besonders gut. Außer du bist natürlich einer von denen, also ich persönlich hätte kein Problem damit, mich auf meine zu setzen und damit jetzt irgendwie jeden Tag 400 Kilometer Landstraße zu fahren oder Feldwege zu fahren, das ist ja eigentlich cool. Das ist ja dann auch Genuss und Sinn der Sache. Aber viele sagen ja, nee, dann will ich Windschild und dann will ich Heizgriffe und dann will ich, keine Ahnung, ein Radio. So, also die Geschmäcker sind ja verschieden. Und dann habe ich aber noch gar nicht diesen eigentlichen diesen schreienden Hauptpunkt angesprochen. Wenn man nach Oregon geflogen wird und eingeladen wird, ist das ganz toll, weil da ganz viele legale Schotterstraßen sind und auch selbst die Trails sind da legal beschildert. Und da ist dann ein Schild, das ist ein Quad-Trail, das ist ein Enduro-Trail. Achtung, dieser Trail nur für E-Bikes. Achtung, dieser Trail nur für Wanderer. Das ist da alles super. Und bei uns brauche ich, glaube ich, keinem erklären, dass es sowas nicht nur nicht gibt. Da wirst du mal stumpf erschossen, wenn du damit durch den Wald fährst. Vielleicht sogar zu Recht, ich weiß, möchte kein Urteil abfällen jetzt, aber klar ist...
Da möchte ich dir ein bisschen zumindest widersprechen, aber...
Ja, aber der Use Case, das legale Enduro-Fahren bei uns ist natürlich, ich sag's mal ganz vorsichtig...
Das ist deutlich, deutlich beschränkter, das ist richtig.
Deutlich, deutlich, deutlich beschränkter. Ja. Wenn ich jetzt so ein TED-Fahrer bin, ist für die DRZ für mich nahe am Ideal. Aber... Wenn ich jetzt, sagen wir mal, schon Offroad-mäßig mich sehr sicher fühle oder weit sicherer fühle, dann kann ich natürlich ohne weiteres mit meiner Tenere oder meiner Aprilia Touareg oder meiner Afrika Twin auch TED fahren. Und dann ist der Vorteil, den so eine DRZ bietet, mit vielen Nachteilen erkauft. Also ich würde immer für das leichtere Motorrad plädieren.
Ja.
Aber dann musst du halt auch mit den Nachteilen des leichteren Motorrads leben. Also der lange Rede, kurzer Sinn, dieser Use Case des legalen Offroad-Fahrens, der ist halt bei uns so eingeschränkt. Und das Beste an diesem Konzept, dass du beides gleich gut kannst, das bietet unser Terrain, gibt das nicht so her auf die gleiche Art und Weise. Wenn jemand wirklich ernsthaft bei uns Enduro fahren will, richtig Enduro und das auch sportlich sieht, dann kommt da eigentlich nicht drum rum, sich zu so Trainings und Veranstaltungen zu begeben. Und dann ist so eine DRZ wiederum eigentlich außerhalb ihrer Komfortzone. Also ich fahre mit meiner alten DRZ vielen so Trainings, was heißt vielen, ein paar im Jahr. Ja, da fahre ich dann in Reutlingen auf dem Enduro-Lehrgang rum und in Villar und was hier bucht Action Team. Und da ist die Sportversion der alten eigentlich ganz gut geeignet. Ja, aber die ist halt auch wieder 20, 25 Kilo leichter und hat halt auch wieder 10 PS mehr.
Ja, so. Da erinnere ich mich auch dran, als wir damals in Reutlingen waren, ich mit der X-Challenge, und das war dann auch wieder so ein Ding, boah, auf einmal bist du mit diesem Motorrad spürbar einer der Schwergewichte und
alles ist
schaltest
relativ
ständig zwischen ersten und zweiten Gang hin und her. Ja, weil du halt auf so einem Track, ja, das funktioniert natürlich und es funktioniert relativ gut, aber eigentlich, ja, würde das in anderen Gebieten viel besser funktionieren.
Das Dualsport-Thema ist per se zutiefst kompromissbehaftet.
Ja.
Und nirgends lässt sich das so gut veranschaulichen wie an dem Reifen.
Ja.
Wenn du, so wie das ganze Motorrad, lässt sich auch am Reifen diese ganze Thematik festmachen. Wenn du Straße fährst und einen Straßenreifen drauf hast, der das gut kann, dann kannst du damit nicht gescheit Gelände fahren. Und wenn du einen Geländereifen drauf hast, der das gut kann, dann kannst du damit nicht gescheit Straße fahren. Und wenn du damit halt einen Reifen drauf hast, der das beides ein bisschen kann, dann bist du halt am jeweils anderen eingeschränkt. Und das muss halt jeder für sich ausmachen. Habe ich diesen Use Case? Und ich fürchte, dass der immer weniger wird. Und jetzt eine Dualsport-Enduro zu kaufen, um damit eigentlich nur Straße zu fahren, dann muss ich dieses spezielle Fahrgefühl, sehr weich, sehr schauklig, sehr wenig Grip, muss ich mögen. Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, yo, die Nische ist halt sehr klein einfach. Ja. So, und gemessen daran ist halt dann der Preis auch wiederum hoch. Also das ist halt, das ist so mega nischig, so, ja. Wo das früher eigentlich mal ein sehr massentaugliches Motorrad war, gefühlt. Ja,
ja.
Ist halt auch eine Trendfrage irgendwo.
Also ich wollte gar nicht so... Keine Ahnung, ich wollte jetzt gar nicht so provokant fragen, weil ich bin ja selber großer Fan eigentlich davon und ich sage ja auch immer...
Ich ja auch, aber man ja, kann es also halt irgendwie keinem empfehlen, guten Gewissen.
Nee,
so.
Also ich sage halt auch immer, wenn ich nur Platz hätte für ein Motorrad, ja, okay, dann müsste ich mich schon entscheiden, wäre es eine richtige Reise-Enduro, sage ich jetzt mal, oder wäre es halt schon sowas Richtung Dualsport, und für mich war es früher eindeutig eine, ja, nenn's Dualsport oder nenn's Alltags-Enduro. Weil das für mich, genau das ist, ja, ich brauche gar nicht dieses extrem Sportliche, weder im Gelände noch auf der Straße. Ich bin mit der auch schon bis Griechenland gefahren und ja, natürlich hast du einen kleinen Tank, du musst oft tanken, dir tut der Hintern weh und sowas, du musst dich beim Gepäck etwas einschränken, aber letztendlich, wenn man jetzt mal diesen Aspekt Anreise ausklammert, dann ist das einfach, weil es halt quasi durch das Konzept ein leichtes Motorrad ist mit einem Einzylinder, ja, ist es eigentlich was mir immer sehr viel Freude macht und wo ich eigentlich dann immer merke, mehr brauchst du nicht. Und ja.
Unterschrieben. Und das möchte ich nochmal klipp und klar herausstellen. Wenn ich mir jetzt auch, wenn du zu mir sagen würdest, ey, du hast jetzt 3 Monate Zeit, so viel TED zu fahren, wie es nur irgendwie geht, und du kannst dir ein neues Motorrad dafür aussuchen, dann würde ich eine DRZ dafür nehmen.
Ja, das sind doch dann die, und wenn es 8 oder 10 Stunden sind, Anreise, die jetzt nicht so schön sind, ist doch dann vergessen, sobald du damit ja halt auf den Trail einsteigst und einfach trotz Gepäck einfach sensationelles Handling hast und das Ding aufheben kannst und diese ganzen Argumente. Ich meine, TED ist ja auch immer so abhängig. Ich meine, wenn das nur so eine Schotterautobahn quasi ist, dann macht es da natürlich Gaudi, wenn du da eine Boxer GS hast und da richtig herbrennst und sowas. Ja, klar.
Ja, aber selbst auf der Schotterautobahn hat sich die DRZ
sowas, ja,
super viel geiler angefühlt, ja, als irgendein Zweizylinder-Ding, weil du hast die Dinge viel mehr im Griff da drauf.
Ja,
ja, und ja, diese Leichtigkeit. Und obwohl 150 Kilo ist natürlich zu viel für so ein Motorrad eigentlich. Aber das ist die Eck. Diese Zahl 150 spiegelt nicht die Realität wider, wie es wirkt. Und auch die Zahl 38 PS spiegelt nicht die Realität wider, wie dieses Motorrad sich anfühlt, verglichen mit dem anderen Kram. So.
Ja.
Also das ist schon, ja, wie gesagt, sehr kleine Nische, aber auch eine Nische, die dann irgendwie aufgeht. So. Ja. Also ich hab mir überlegt, was ist denn das Beste, was du über so eine DAZ sagen kannst? Ich denke, wenn die Challenge wäre, ein Motorrad auszusuchen, wo du auf einem Kolben um die Welt fährst, also so weit du fahren kannst, wie ein Kolben dich trägt, auf so interessanten Strecken, wie es nur irgendwie möglich ist, dann würde ich immer genau dieses Motorrad nehmen. Die Einschränkung, die spezielle Einschränkung gerade zu diesem jetzigen Zeitpunkt ist, oder anders, noch ein ganz anderer Aspekt, der Kult DRZ rührt ja unter anderem auch deshalb, dass Suzuki dieses Motorrad weltweit seit dem Jahr 2000 unverändert angeboten hat. Die Vergaser DRZ, in Australien sogar noch die Sportversion mit dem E-Starter, die DRZ-E, haben die bis 2024 unverändert angeboten. Das heißt, die Zubehörindustrie hat über einen Zeitraum von 25 verdammten Jahren Zeit gehabt, dieselbe Plattform mit Zubehörprodukten zu versehen. Das heißt, du kriegst auf dem globalen Markt für eine DRZ alles, was du dir nur vorstellen kannst. Und wenn das Ganze so aufgeht, wie man sich das vorstellt, wird das Gleiche für das neue Motorrad passieren. Das heißt, große Tanks, Rally Tower, große Gepäcksysteme, kleine Gepäcksysteme, leise Auspuffanlagen, laute Auspuffanlagen, Fußrasten, Hebel, Blinker, Spiegel, tralala. Also dieser Aspekt der krassen Aftermarket-Versorgung, den hoffe ich sehr, dass wir den auch da finden. Und dann hast du natürlich eine Plattform, also das ist ein großer Teil des Reizes.
Ja, das
ja, definitiv. Und dann, also weißt du, du kannst aus einer DRZ so das eine Motorrad fürs Leben machen. Und zwar ja. Viel besser als bei vielen anderen Motorrädern.
Ja. Definitiv. Ja.
Und das ist, das ist meine für mich. Ich weiß, wenn ich ein Motorrad mit ins Grab nehme, dann das. So. Hm. Das ist natürlich, also es ist wirklich so ein Kultding auch, ja.
Und ich glaube auch, das ist eher so eine Eintrittsgebühr, die man da zahlt, oder?
Ist auch so ein bisschen verschroben und so ein bisschen, also. Aber das sind Leute, die auch so denken und das so sehen, ja. Also ich kann, es ist bestimmt schon mehrfach angeklungen, aber hat ja nicht jeder alle Podcast-Folgen gehört. Ich fahre meine jetzt seit bald 10 Jahren und die hat bei mir richtig auf den Sack gekriegt. Ich bin die 4-5 Jahre lang im Supermoto gefahren und die hat da auf samstags ohne Zulassung auf der Kartbahn und die hat da zum Schluss eigentlich nur Vollgas gekriegt. Und dann als Enduro auch lange nicht zugelassen, nur auf so Trainings. Und da wurde die ja auch nicht pfleglich behandelt. Und die hat noch das Original-Ventilspiel. Die ist noch in der Werkstoleranz nach 25 Jahren beim Ventilspiel. Verstehst du? Die ist ja, noch auf dem ersten Kolben. Kein Mensch kann sagen, die hat wahrscheinlich nicht viel Kilometer, lass es 10.000 sein, vielleicht 15, aber halt harte, ganz harte. Und die ist noch in der Einbautoleranz im Soll.
Ja.
Ja, und das wäre mit keiner 450er, wäre das so. Die ist noch auf der ersten Kupplung. Ja, und das ist die Qualität von diesem Motor. Ja. Und das erwarte ich halt auch von der nächsten. Das Dumme ist, dass halt der Erstkäufer nicht so richtig von dieser Qualität was hat.
Ja.
Du musst sie kaufen und 20 Jahre behalten.
Ja, es ist echt kurios. Ich wollte überhaupt nicht jetzt wieder so viel über meine X und sowas reden, aber es sind einfach echt, es sind so viele Sachen, die mich daran erinnern. Auch angefangen vom Preis, der damals bei der auch viel zu hoch war. Ja. Bis zu der Dauerhaltbarkeit. Und
die auch eine sehr hohe legale Leistung hat, richtig?
Ja, so Sachen, dann ABS damals und wo man eben auch sagt, ja klar, der Rotax, der wiegt halt einfach ein bisschen mehr als so ein vergleichbarer KTM damals, aber Dauerhaltbarkeit und so.
Die Parallelen sind sehr groß.
Das ist der Punkt, ja. Und auch das mit diesen 150 Kilo, kann ich auch noch kurz erzählen. Ich hatte jetzt lange mit mir gehadert, wirklich sehr lange, fast ein Jahr, ob ich die X-Challenge verkaufe und sowas. Auch deshalb, weil ich sie viel nicht gefahren bin. Und letztens bin ich sie mal wieder gefahren und bin hier nach 200 Metern auf dem Feldweg abgebogen und auf einmal merkst du einfach wieder, wie viel Spaß das macht. Und das ist einfach was aus so technischen Daten nicht hervorgeht. Wie leicht sich diese 100, in dem Fall 160 Kilo, egal, wie leicht sich das anfühlt. Und dieser puristische Einzylinder, der dann da rumtreckert, also das, ja. Also,
das ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich glaube, die Schwierigkeit dieser Dualsportkategorie ist, dass sie aus zwei völlig verschiedenen Warten jeweils komplett missverstanden wird. Die Straßenfahrer sehen ja wenig Leistung die sehen die wenige Leistung und die harten Geländefahrer sehen das hohe Gewicht. Mhm. Was beide nicht sehen, ist die jeweils andere große Stärke so. Also das ist halt einfach Ja, es kommt sehr darauf an, aus welcher Warte du auf diese Motorräder blickst. Weil vielleicht das noch als Aspekt, also ich bin ja letztens auch die Triumph-Sport-Enduros jetzt, die neuen, gefahren. Und die sind natürlich, was die Potenz angeht, mega krass verglichen damit. Aber dann kommen auch viele Leserzuschriften, die fragen, ja, was ist denn die homologierte Leistung? Triumph kommuniziert gar nicht, was die homologierte Leistung bei den 450ern ist, weil es völlig irrelevant ist. Okay. Es gibt einen Brief und da steht irgendeine Zahl drin, 7 kW, 9 kW, 13 kW. Das ist völlig irrelevant. So fährt keiner, so kannst du nicht fahren. Die Motoren springen kaum an in diesem Zustand. Mhm. Es geht einzig und allein drum, dass du einen Brief hast, damit du eine Versicherung machen kannst. Und ja, also dass das Fahrzeug in irgendeiner Form legal ist, aber natürlich nicht legal offen. Und es gelingt auch nicht und es wird keinem mehr gelingen, erst recht heute nicht mehr, diese Wettbewerbsmotorräder voll oder ansatzweise voll zu legalisieren. Das nächste, wo wir dran waren, war zuletzt die 450 L von Honda. Die war motorisch nichts Besonderes. Und davor waren wir ja hier BMW G450X, Husqvarna 449. Diese Motorräder, die hatten ja legal immerhin 243 PS, sowas um den Dreh.
Ja.
Und schon da war das war ja noch Euro 3 Zeit, und schon da war greifbar, dass das so grenzwertig ist, und das hat der Markt dann ja schlussendlich auch gar nicht so honoriert, weil man wiederum auch sagen muss, teilweise vielleicht auch, weil diese Motoren selbst in dem Zustand mit 243 PS immer noch gefühlt viel schlechter waren, als sie offen eigentlich wären.
Ja, offen, glaube ich, also fast dieser, 60 oder sowas.
Genau, oder jedenfalls über 50, und also die Vorstellung, dass wir da nochmal hinkommen, dass man Wettbewerbsmodelle auch nur ansatzweise legal fahrbar kriegt und dass dann die Serviceintervalle dann auch irgendwie halbwegs vernünftig sind, das ist eine Wunschvorstellung, da kommen wir nicht mehr hin.
Ja.
So.
Also ich muss auch sagen, ich bin einfach gespannt, ob sich dieses Konzept, ob das wieder irgendwie, ob das wieder Schwung reinbringt, weil mein Eindruck ist schon, dass es echt so nischig alles ist. Es gibt Retro-Scrambler, also wenn man jetzt mal nur den Offroad-fähigen Bereich anschaut, das ist mittlerweile so ausdifferenziert, und ob da halt noch Platz ist für so ein Kompromisskonzept, was so alles ein bisschen kann. Also das...
Bei uns fehlt der Use Case in USA oder in Australien oder was weiß ich, wo du ohne weiteres einfach auf jedem Feldweg rumknattern kannst, sehe ich das total.
Da gibt es doch auch die ganzen KLRs, das sind doch auch die da seit 20 Jahren eigentlich eben so weitergebaut werden. Da kommt ja auch nichts.
Die fahren ja auch, also XR650L läuft in Nordamerika immer noch mit dem ranzigen Unterdruckvergaser.
Ja, also, da kommt ja auch nichts Neues mehr. Also.
Ja, und also da zieht das. Und da ist so eine DAZ jetzt natürlich mega High-End. So in dem Segment. Und auch in Amerika kannst du nicht legal mit jedem Motocrosser so überall rumfahren. Das ist ein Trugschluss. Und da das ist dann auch der Core-Markt, wo auch der Preis, glaube ich, ein bisschen konkurrenzfähiger angesetzt ist. Also wir sind da so eine Randnotiz, glaube ich. Es ist halt auch, also eigentlich muss man erstmal froh sein, dass es überhaupt wieder gibt.
Wie die Marktchancen sind, weiß ich nicht.
Ich glaube auch, das wird mir so ein bisschen klar, wir beurteilen die Motorräder ja immer nach ihrem Nutzen und was kann's, was kostet's, was bringt's. Das ist natürlich eine urdeutsche, eine urschwäbische Sicht auf die Dinge. Viele Leute kaufen auch einfach Motorräder, weil sie es schön finden und cool und weil sie mögen, wofür das steht. Ich weiß nicht,
ja, ob jetzt... Da schließt sich der Kreis, warum man sowas fährt, was eigentlich viel zu lange Federwege hat, viel zu bla bla bla. Was du vorhin gesagt hast.
Genau, also unter objektiven Gesichtspunkten kann man natürlich keinem empfehlen, eine Dual-Sport-Enduro zu kaufen, der nicht den Use Case hat. Und ich sehe halt einfach nicht viele Leute, wenn du jetzt, sagen wir mal, viel eigenes Land hast. also jetzt muss man natürlich sagen, die ist schön leise. Also so eine Triumph ist jetzt auch nicht laut, aber ist natürlich eine Wettbewerbs-Enduro, die ist Wettbewerbs-Enduro laut. Damit gehst du jedem auf den Keks, selbst wenn es dein eigenes Land ist. Eine DRZ ist schön leise. So, ja, mit 38 PS. Da kannst du überall rumfahren in deinem Wald und störst keinen, oder auf deinem Weingut, was weiß ich. So, also wenn du diesen Use Case hast, ist das natürlich genial. Aber dass das jetzt, also dann waren die Alten ja auch genial, nur sind die Alten halt jetzt einfach alt. Also das meiste, was du heute kriegst, ist ja auch durchgeritten und runtergeritten und durchgenudelt. Also hat ja nicht jeder das Glück, dass er seine schon hat und schon ewig hegt und pflegt.
Ja, also für mich ist auch das Fazit, ich freue mich, dass es sowas wieder gibt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt zu einer großen Welle führen wird. Ich glaube, dafür gibt es einfach schon zu viele andere Spezialisierungen auf dem Markt. Und
das Segment geht über den Preis, denke ich. Und da ist Suzuki jetzt preislich einfach, also ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass sich die Welt so einig war über eine Tatsache wie, dass der Preis von der neuen DRZ viel zu hoch ist. So, also das ist einfach, das geht über den Preis. Ich denke schon, dass die KTM hat jetzt halt ein anderes Thema. Okay, da ist, aber ich glaube, eine 93 Enduro mit ein paar PS mehr und für 3.000 Euro weniger ist dann schon irgendwie, ja, das ist dann schon preisattraktiver. Selbst wenn man weiß, okay, die Bajaj-Motorräder haben nicht diese Qualität, aber vielleicht für den Erstkäufer müssen sie das ja auch nicht haben, ist ja der Punkt. Und dann natürlich sowas wie Voge oder die zig anderen chinesischen Player, die jetzt das Ganze, wenn eine 4 vorne steht, ist das natürlich eine ganz andere Rechnung auf einmal. Ne? Da kann der Motor noch so blutleer sein und das Fahrwerk noch so lasch.
Und das Windschild dabei.
Kostet, jo. Ja, also, ach, vielleicht sehen wir schon das Dualsport-Comeback und ich wünsche auch Suzuki voll, dass sie ein großer Teil dessen sind, aber zu dem Preis, ich bin skeptisch.
Naja, wir werden es sehen.
Wir werden es sehen, das auf jeden Fall. Also, naja.
Ja, nee, sonst, weiß ich nicht, können wir auch einfach nur nochmal auf den Fahrbericht verweisen und auf dein Video, wie gesagt, das können wir ja auch einfach verlinken.
Ja, die beste Geschichte ist natürlich immer im Heft, das ist klar, ne?
Ja. Und ja, jetzt, wo wir doch mal zum Ende gekommen sind, hätte ich gar nicht gedacht, dass man so viel darüber reden kann, aber...
Das ist halt auch ein Herzensthema. Wir sind ja beide damit irgendwie groß geworden. Und der Gedanke, der dahinter steht, ein Motorrad, das zwei Sachen richtig gut kann, ist natürlich auch toll eigentlich. So, das, also so ein Dualsport-Enduro ist halt auch das Schweizer Offiziersmesser so. Irgendwie. Ja. Für, wenn man nicht so komfortgeschädigt ist.
Ja. Und dann nutze ich jetzt einfach
so eins will ich noch loswerden. Also auf so engen Winkeln, das haben wir ja gar nicht angesprochen, auf so engen winkligen Straßen, da wo 40 PS reichen, ist das natürlich schon cool. Ja, da macht das schon viel Spaß und macht auch mehr Spaß als eine Reise-Enduro. Für so eine schnelle Runde im Hinterland auf Asphalt, aber wo die Frostaufbrüche schon schlimm sind, da ist das schon cool, da macht das viel Spaß. Ja. Also das ist halt schon halt wie Supermoto, nur halt dann jetzt auf den großen Rädern, das ist auch cool. Also
ja, ich finde halt einfach, da bist du immer gut angezogen damit. Und wie gesagt, wenn du jetzt nicht die maximale Schräglage ausloten möchtest, was ich jetzt im Urlaub nicht mache, dann passt es. Also.
Ja, und darf man natürlich nicht laut sagen, aber wir zeigen es ja nicht. Man kann wunderbar Wheelies fahren mit solchen Motorrädern. Was? Also wenn man Wheelies lernen will, ist so eine 40 PS Enduro auch ziemlich gut geeignet so.
Ja.
Professional Rider on Closed Circuit.
Ja, apropos.
Ist schon ein spaßiges Konzept. So, doch. Also.
Ja. Ja, aber das ist eine gute Gelegenheit jetzt für den Aufruf, den ich eigentlich machen wollte. Johannes, wir wollten ja demnächst ein kleines nebulöses Q&A, Frage- und Antwortspiel machen, also für unsere Hörerinnen und Hörer. Also, wenn ihr Hintergründiges zum Podcast wissen wollt, zum Beispiel, welche Folgen irgendwie schon unter den schwierigsten Bedingungen entstehen mussten oder auch Persönliches, ja, welche Motorräder auf unserer Wunschliste stehen. Es gibt viele Beispiele, dann schreibt uns.
Aufruf zur Interaktivität.
Genau.
Hier einfügen.
Schreibt uns. Wir nehmen Kommentare oder unter podcast@motorradonline.de. Ich sammle das alles und dann flattern da hoffentlich ein paar Fragen rein.
Frag einen Redakteur.
Ja. So kann man es auch sagen. Okay, danke Johannes für deine Zeit.
Vielleicht ist das Thema DRZ jetzt endgültig mal und endlich mal abgeschlossen.
Das wage ich zu bezweifeln.
Nee, das wage ich auch zu bezweifeln. Ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen meine wieder frisch gemacht für Vela. Sie freut sich. Und ich freue mich.
Okay.
Das war's dann wohl.
Ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.